Hi und herzlich willkommen zur 100. Episode vom Influence-Podcast mit einem ganz besonderen Gast, Isabel Rogert, Managing Director bei Oderlein. Ja, wir feiern eine unglaublich geile Jubiläumsepisode. Als ich vor 6 Jahren mal angefangen habe, diesen Podcast zu machen, hätte ich nie gedacht, was er mir mal ermöglichen würde. Beispielsweise den Job als Managing Director bei Oderlein, den ich selbst 3 Jahre lang sehr begeistert gemacht habe. Und so schließt sich für mich heute ein Kreis, denn mit Isi habe ich meine Nachfolgerin im Interview. Und sie ist mit gerade einmal Mitte 20 in die Führungsetage einer der erfolgreichsten Agenturen in Deutschland aufgestiegen und ich hätte mir keine bessere Kandidatin für den Job vorstellen können. Sie ist trendbewusst, feinfühlig, sehr schnell im Kopf, wie ihr gleich auch hören werdet, und immer mit einem sehr klaren Blick über den eigenen Tellerrand. Und das alles macht sie für mich wirklich zu einer grandiosen Strategin, zu einem tollen Diskussionspartner, ja, und einer Führungspersönlichkeit und echten Leaderin in der Werbebranche, wie wir sie heute auch tatsächlich brauchen in meinen Augen. Und wir sprechen natürlich über ihren Weg, aber auch darüber, wie sie auf die Branche blickt, wie eine Marke im Jahr 2025 überhaupt noch Relevanz herstellen kann zwischen TikTok-Sounds, Purpose-Druck und Content-Overflow. Es ist ja gar nicht mehr so easy, wie sicher viele von euch auch wirklich wissen. Das Wortspiel war nicht intended, sorry. Und ja, wir sprechen außerdem über diese New-Gen-Agenturphilosophie, für die ja auch Oderlein, wie viele andere Player im Game, sehr steht. Eben eine neue Herangehensweise an Kommunikation und Marketing, vor allem über Social Media und auch eben Influencer-Marketing. Außerdem über den Umgang mit dieser Gen Z und wie man sie erreicht, warum Quantity over Quality manchmal doch der falsche Weg ist und ja, wie Isi es eben geschafft hat, mit so jungen Jahren an die Spitze einer Top-Agentur zu kommen und warum ihre Personal Brand dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat und das Ganze auch eben so gut funktioniert. Also auf allen Ebenen absolut wert reinzuhören. Zelebrieren wir gemeinsam diesen Meilenstein, 100 Folgen, egal ob ihr jetzt erst seit kurzem dabei seid oder seit dem ersten Tag. Ich freue mich unglaublich, das heute wieder mit einem weiteren grandiosen Gast zu tun. Ganz viel Spaß mit Isi im Influence-Podcast. Liebe Isi, willkommen im Influence-Podcast. Ich freue mich total, dass wir es nach 1000 Anläufen jetzt wirklich geschafft haben. Und wir beide waren schuld, aber jetzt haben wir es beide geschafft. Hey, hallo.
Ja, ich bin auch extrem stolz auf uns. Ich hätte es nicht gedacht. Jetzt bin ich hier, I mean. Finde ich legitimen Zeitrahmen, um so einen Podcast zu planen.
Oder, genau. Und mit vielen ja, verschiedenen Gelegenheiten finde ich es jetzt aber trotzdem eine sehr spannende Zeit, um sich mal über Social Media, über Content, über die Power von Netzwerken und auch deinen Werdegang zu unterhalten, weil ja auch wirklich sehr, sehr viel passiert ist letztes Jahr. Und ich glaube, 2025 auch einfach wahrscheinlich noch wilder wird, ein noch wilderer Ride. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann.
Ich glaube, man kann es nur ganz genau so sagen.
Ja, irgendwie erwartet das jeder, ne? Und ich finde es ja sehr spannend, eben auch deine Perspektive zu hören, weil wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Es gibt auch eine schöne, spannende Konstellation, nämlich, dass du jetzt quasi genau die Position bei Oderlein eingenommen hast, die ich vorher hatte. Also können wir, glaube ich, auch ganz cool über einerseits natürlich das Agency Life sprechen, andererseits aber auch über Leadership als ja die Person, die wir sind, die das so erlebt haben, was da unsere Erfahrungen und Strategien sind, aber eben auch unseren Blick auf relevante Kommunikation für Brands, was ja auch irgendwie ganz geil ist.
Oder? Finde ich alles Hammer.
Mensch. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen loslegen und uns so einen kleinen Kurzüberblick geben über die Felder, die du in der Vergangenheit und ja bis heute im Grunde bespielt hast. So aus welcher Perspektive guckst du auf die Branche? Wir besprechen ja hier sehr, sehr viel das Thema Creator- und Influencer-Marketing, aber Social und Kommunikation an sich spielt da natürlich auch immer eine Rolle. Also wie stehst du zu diesen Themen und was war bisher so deine Rolle in dieser Branche?
Voll. Also ich glaube, meine Rolle ist sehr, was heißt sehr unüblich, es ist jetzt auch kein Life-Changer, aber ich bin sozusagen erst auf Konzernseite gewesen, auf Brandseite und bin dann in die Agenturwelt gegangen. Und das ist auf jeden Fall rein monetär eine Entwicklung, die die meisten nicht machen, aber es ist für mich super wertvoll. Also ich habe bei Otto gestartet, ich habe bei Otto ein duales Studium gemacht damals und bin dann direkt nach Otto eigentlich zu Scholz & Friends gegangen, war bei Think, also eher an so größeren Kreativagenturen. Und habe aber bei Think schon angefangen, eine eigene Trend- und Gen-Z-Beratung zu haben und mich voll in dem Bereich eigentlich irgendwie einzusetzen. Klingt so aktivistisch, aber ja, doch ein bisschen aufzuklären über das, was wo below the line passiert. Und deswegen glaube ich, habe ich teilweise ein bisschen objektiven Blick, zumindest versuche ich mir den noch zu bewahren, weil ich selten ganz lange Zeiten in der gleichen Bubble geblieben bin. Und ich glaube, diese klassischen, so sind KundInnen, so sind Brands, So sind Agenturen, so sind Social-Agenturen, so sind Classic-Agenturen. Ich finde das alles witzig und ich finde es auch, die ganzen Memes und die ganzen Stereotype haben da und da auch so ihre Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, es hilft halt keinem. Und ich versuche das immer so ein bisschen reinzubringen, warum manchmal Ideen vielleicht abgeschossen werden, dass es nicht nur ist, warum der große Konzern irgendwas nicht verstanden hat und genauso wenig wir vielleicht als Agenturen immer die Allwissenden sind und manchmal irgendwie viel kollaborativer auch voneinander lernen können. Ich glaube,
Also
das ist so die Brille grob.
So beide Seiten verstehen können, ne? Sowohl die Brandseite
Voll.
Als auch Agenturwelt und
aber
auch
ich glaube,
unterschiedliche Agenturen.
Total. Und ich glaube, es steckt aber auch in meiner Person einfach als solche drin. Also ich glaube, ich kann fast jede Person irgendwo verstehen und ich versuche immer auch gerade jeder Trendströmung, weil ich in dem Gebiet halt auch viel unterwegs bin, nicht zu mögen, aber ich glaube, ich habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben, wirklich nur über den Fakt von, du musst halt Beobachtung von Bewertung trennen können. Deshalb musst du irgendwie alles ein bisschen verstehen können und ein bisschen nachvollziehen können, um es wirklich zu durchsteigen. So, und scheiße finden kannst du es dann halt in 3 Stunden immer noch. Aber ich versuche zumindest, diesen Blick eigentlich auf alles zu haben.
Was hat dich denn zum Beobachter gemacht und gerade in dieses Feld Gen Z und Trend? Beratung nenne ich es jetzt mal, weil das ist ja relativ neu, ne? Ich würde sagen, so vor 3, 4 Jahren hat es so wirklich, finde ich, in den Agencies angefangen, dass sie das so professionalisierter aufgebaut haben. Aber was hat dich speziell daran gereizt, da reinzugehen?
Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Dingen. Also das eine ist natürlich, dass unsere Trendzyklen einfach anders funktionieren jetzt mit Social Media natürlich. Und ich würde auch sagen, dass das der Grund ist, warum die Agenturen und Unternehmen jetzt langsam so die Necessity dafür gefunden haben, weil die Budgets für Social shiften. Wir merken das irgendwie, selbst die Leute, die irgendwie die TVCs ihr Leben lang nur produziert haben, sehen, dass der Impact auch durch Social entsteht und vor allem, ehrlich gesagt, oft durch Social. Das heißt, man ist so ein bisschen gezwungenermaßen dabei zu verstehen, was denn eigentlich irgendwelche komischen TikTok-Trends heißen. Und für mich persönlich ist es aber, mich hat das schon immer interessiert, also irgendwo die Mischung zwischen fast schon so Soziologie, Journalismus und Werbung. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass da die Magie passiert. Ich glaube nicht, dass die nur in einer rein klassischen Werbung liegt. Ich glaube auch nicht, dass die rein nur im Influencer-Game liegt und nur im Journalismus und so, sondern eigentlich müssten alle Medienschaffenden ein bisschen mehr gegenseitig voneinander lernen. Und da kommt es her, die Neugierde, glaube ich.
Also meinst du, dass die Magie dann passiert, wenn quasi diese Gewerke alle ineinander greifen? Also wenn irgendwie der Creator, die klassischen Medien, Legacy, Agencies und Kunde, also und Werbekreation und so, dann wird was kreiert, was relevant ist, oder?
Ich glaube, dass alle faktisch ineinander greifen und die miteinander sprechen, ist nicht realistisch, weil viele Projekte einfach nicht danach fragen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man von den verschiedenen Maximen lernt. Also Journalismus wird einfach, wenn sie nicht verstehen, wie man geiles Entertainment rund um Botschaften strickt, immer mehr ignoriert werden von Menschen, die sich lieber irgendwie populistisch entertainige Medien angucken. Und das ist so irgendwie das Kernproblem unseres Journalismus eigentlich. Da könnten unsere Sachen, was wir so im Content- und Entertainment-Bereich machen, total helfen. Nur irgendwie, deswegen gibt es ja auch deine Rolle in eurem Unternehmen, ne? Also nur reines Influencer-Creator-Game ohne den Storytelling-Aspekt und ohne auch die Sicht aus Markenstrategie only gets you so far either,
ja.
So. Und auch Content und so, ich würde sagen, ja, Social Media Creativity ohne den Impact-Anspruch von Journalismus, würde ich mal sagen. Und ohne die Personifizierung von Creatern kommst du halt auch nicht weit, ne? Und ich glaube, die ganzen Challenges dieser 3 Branchen lassen sich lösen, wenn wir voneinander lernen, anstatt zu sagen, nee, fuck, das ist ein Journalismus-Event, da laden wir niemanden aus der Werbung ein und das ist eine Influencer-Bude irgendwie, warum sollen die denn mit Leuten sprechen, die irgendwie mal Markenpositionierung machen, ne? Also,
ja, 100%.
Hilft halt keinem. Aber deswegen sitzen wir ja hier.
Genau. Ja, es ist ein sehr richtiger Gedanke und ich finde, interessanterweise kommt das immer vor großen Wahlen, dass Initiativen gestartet werden, die genau diesen Ansatz fahren, oder? Also gerade jetzt so zur Bundestagswahl, ich habe es auch zur Europawahl fast noch stärker stärker wahrgenommen, dann trommeln auf einmal, ich sag mal, Werbeverbände dafür, jetzt entweder für journalistische Erzeugnisse oder für die Politik, gemeinsam mit Creatoren sozusagen eine Kampagne zu starten oder so. Mhm. Jetzt nicht, dass ich sage, ich bin eigentlich kein Freund von diesen ins Leere laufenden Initiativen, von denen man dann 3 Tage nach der Wahl nie wieder was hört, aber da ist zumindest schon mal, glaube ich, so ein bisschen dieser Funke, boah, hey, jetzt hier für eine Sache können wir uns vielleicht mal alle versammeln, für Demokratie, let's do it, ne?
Total. Ist auch spannend, weil du hast total recht, dass das Verständnis, dass du alles zusammenbringen musst, kommt, wenn es richtig dringend wird irgendwie, ne? Also wenn du wirklich eine Sache einzeln rüberbringen musst und wenn du nicht einfach, weil so haben wir es schon immer gemacht mit Budgets, irgendwelche Fortschreibungsmethoden, die Abteilung arbeitet daran, die Abteilung arbeitet daran, irgendwie weiterträgst.
Ja.
Stimmt, true.
Naja, aber die Wahlen haben zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt noch nicht stattgefunden. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie es läuft und was am Ende das alles gebracht hat. Drücken wir uns einfach mal die Daumen. Aber ich finde, dieser Ansatz, den du ja gerade erwähnst, der hat was sehr Generalistisches auch, also sowas Verbindendes. Und das steht ja auch sehr für die Philosophie von Oderlei. Ne? Deshalb, ich finde es vielleicht nochmal spannend, in deinen Worten zu hören. Du bist jetzt ein Jahr dabei. Wie würdest du beschreiben, was ihr da so macht und was das auch für einen, ja, vielleicht neuen, frischen Wind in die Agency-Landschaft bringt, weil du ja eben auch die Perspektive aus den etwas traditionelleren Agenturen hast, finde ich das ganz
Voll.
Spannend.
Ich finde es so spannend, dir gerade diese Frage zu beantworten, ne? Weil du kannst jetzt richtig gut checken, was du so vor 3 Jahren immer gesagt hast.
Ja, genau.
Interviewt wurdest. Ich glaube, dass es ganz, ganz vieles gibt, was aus meiner Sicht wirklich sehr revolutionär ist an dem, was wir machen. Sonst hätte ich den Schritt auch nicht gemacht. Also ich glaube, es wäre ein logisches gewesen, einfach zu irgendeinem anderen großen Kreativagenturhaus zu gehen und irgendwie das weiterzumachen oder da irgendwie was Ähnliches aufzubauen oder so. Und ich glaube, es sind für mich so 3 Sachen. Also das eine ist so die Art des Zusammenarbeitens. Ich habe das gestern noch auf einem Event abends ganz vielen Leuten erzählt. Ich kenne wenige Arbeitsumfelder, die so remote und doch gleichzeitig irgendwie so close und irgendwie soft und kind sind auch. Und ich finde, dass wenn man einmal irgendwie auch nur News-Apps, geschweige denn irgendwelche ganz anderen Kommentarspalten gerade öffnet, ist es einfach nicht selbstverständlich, dass man sich mit so viel Verständnis irgendwie gegenübertritt. Mhm. Und dass man vor allem interessiert ist daran, dass man wirklich irgendwie Kulturen schafft und dass man nicht einfach wie kleine Arbeitsmäuschen nebeneinander sitzt und maximal irgendwie per Zwangsdekret erwartet, dass Leute im Office sitzen. Aber nicht, weil man sie als Menschen sehen will oder weil man glaubt, dass man so besser arbeitet, sondern einfach, weil man Kontrolle haben will. Also ich glaube, diese Softness gepaart mit einer großen Freiheit im Arbeiten, ich glaube, das macht es im Zusammenarbeiten super special. Als zweites würde ich sagen, einfach komplett so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, wie Marketing funktioniert. Also vor allem, wie Brandbuilding funktioniert. Und ich glaube, es gibt viele Agenturen, die hier und da so kleine Stellschrauben drehen. Also die sagen, hey, wir können irgendwie einen TV-Spot anders machen oder wir können Out-of-Home mal anders nutzen oder wir machen mal Social anders oder so. Aber das Grundprinzip von, hey, lass uns mal zusammen einen Schritt zurück machen, wenn deine Marke wieder oder überhaupt jemals irgendwann mal relevant sein will, wo musst du denn ansetzen? Ist es vielleicht die falsche Zielgruppe? Hast du überhaupt gar keinen USP? Ist es spannend, was du erzählst? Und ist das oder die Vehikel, die du gerade versuchst irgendwie zu benutzen, sind das die richtigen, um zu deinem Ziel zu kommen? Und dann lassen wir irgendwelche crazy lustigen YouTube-Serien reden und so. Aber den Schritt erstmal zu machen. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil das Agenturen ganz oft nicht machen, weil sie das, glaube ich, nicht in ihrer Aufgabe sehen. Also die challengen nicht so doll das Briefing, wie es eigentlich gechallenged werden muss, damit man wirklich als Partnerin was vorantreibt so. Und ich würde sagen, als drittes, und das finde ich auch total geil, du meinst es mit GeneralistInnen-Tum, dieses Prinzip, was ich mir auch echt selber so ein bisschen abgewöhnen musste, glaube ich, ganz unterbewusst, von wem spricht man eigentlich Kreativität zu und wer kann die krass geile Idee haben? Und bei uns sitzen ja wirklich Leute von, die früher nie miteinander geredet hätten. Also aus Mediaagenturen, aus Kreativagenturen, von OMR, von irgendwelchen Brands. Also sind Menschen, die maximal sich wahrscheinlich gegenseitig irgendwelche Ideen früher abgeschossen hätten in so klassischen Silo-Strukturen. Und bei uns sind es irgendwie GeneralistInnen, die Ideen entwickeln und auch halt so hierarchiearm die geilste Idee auch dann irgendwie von der Werki kommen kann, ehrlich gesagt auch meistens kommt, to be honest. und das finde ich voll schön, weil das totaler Quatsch ist, zu sagen, wer wann in welcher Form die beste Idee haben kann. Und ich habe das so oft jetzt schon gehabt, dass ich in irgendwelchen Präsentationen, gerade letzte Woche wieder, mit einer Kollegin irgendwie bei einem New Business war und die ihre Ideen mitgebracht hat. Und ich saß da und ich war so, das ist fun. Das ist einfach smart. Das ist einfach geil. Und ich in meinen früheren Agenturen hätte das wahrscheinlich der CD präsentiert und noch in 3 Charts mehr mit einem ausgeklügelten Ramp-up. Aber die Idee wäre genau dieselbe gewesen. Und vielleicht ist sie sogar jetzt ein bisschen geiler, weil sie halt digital first gedacht ist. Und ich glaube, das sind so für mich so die 3 Sachen, die es irgendwie ausmachen. Wahrscheinlich gibt es 5000 andere noch, aber das ist es so mainly.
Ja, sehr, sehr gut erklärt. Ich unterschreibe alles. Ja, genau. Nee, weil du genau die Dinge rausgehoben hast, die mich damals auch fasziniert haben und das eben schon, also ein neuer Ansatz ist, wenn man noch weiß, wie die alte Welt funktioniert hat. Ne? Eben vor allem dieses Don't compete, collaborate. Ich glaube, das unterstreicht es auch am besten. Dieser Ansatz, dass man sagt, Kreativität entsteht nicht aus diesem einen Typen, der irgendwie ultra krass ist und sich irgendwo einschließt und Holz hackt und dann den geilen Einfall hat. Das kann auch klappen, aber es kann eben auch durch diese Strukturen funktionieren, wie du eben gesagt hast, und das alles dann eben auch ziemlich schnell, ne? Also ich finde, also es war immer sehr beeindruckend, wie fast-paced das alles gelingt. Und ich glaube, du kannst in der heutigen Zeit auch nur bestehen, wenn du in der Lage bist, ein System auch ja von 0 auf 100 sozusagen aufzubauen und so eine Maschine anzuwerfen. Weil ja auch tatsächlich vieles über Content läuft, ne? Also das ist schon auch immer noch der klare Schwerpunkt. Das merkt man bei Oderlein, aber auch bei vielen anderen, dass Brands heutzutage mehr und mehr über Content gebaut werden.
Total. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo man merkt, wo sich sozusagen die Branche auch so ein Stückchen spaltet, ist jetzt ein zu krasses Wort, aber das Verständnis davon, was eine Marke aufbauen kann, sich halt krass splittet von dem, was man in irgendwelchen Textbüchern liest oder was man vor 20 Jahren gemacht hat, ne? Und ich bin mir gar nicht so sicher, welcher Teil davon ist, weil die Leute oder unsere gesamte Branche wirklich einen Teil noch nicht verstanden hat oder erlebt hat, viel eher, wie sich Marken umschiften können durch so geilen, immer wiederkehrenden Content. Oder ob das ist, dass es große Teile sehr wohl verstehen, aber Angst haben, dass ego-bezogen die eigene Relevanz schwindet, wenn man mehr und mehr Kreativität demokratisch an CreatorInnen gibt und an in irgendwie wiederkehrende Serien und so. Weiß ich gar nicht. Könnte ich gar keine These aufstellen, was davon überwiegt.
Ja, ich glaube, diese Angst vor dem Kontrollverlust, die nehme ich auf jeden Fall sehr stark wahr. Also das ist bei vielen Brands eben dann irgendwann dieser Punkt, okay, aber wie können wir denn jetzt sicherstellen, dass da noch unsere Marke durchkommt? Mhm. Ich glaube, diesen Satz kennt jeder, der mal auf der Agenturseite in diesem Feld gearbeitet hat. Ne? Und kann ich dann da noch irgendwo mein Logo platzieren? Kann ich vielleicht irgendwie einen Wiedererkennungseffekt haben? Ne?
Genau. Ich möchte ganz kurz eine Lanze brechen für das Logo muss größer, weil... Ja. Also in der Intensität, in der man drüber redet, natürlich Quatsch, so. Aber dieser Grundimpuls von, natürlich musst du es irgendwie noch zusammenhalten und auch musst du als Nicht-Werbebranche-Nerd oder Kommunikationsbranche-Nerd, als Person, die irgendwie zwischen ihrem 9-to-5-Job und dem Einkaufen und Kinder aufpassen und irgendwie ins Bett bringen und dann, keine Ahnung, mal 10 Minuten für sich selber haben, die da 3 Ads über den Tag gestückelt sieht. Ich glaube, da muss man auch manchmal so ein bisschen Credit zu den Leuten geben, die sagen, das Logo muss größer, weil valid, so, man muss es der Marke auch noch zuordnen können. 100%. Aber es muss halt irgendwie natürliche Formen annehmen. Und ich glaube, da steigen halt viele aus, wie diese Distinctiveness, diese Brand Distinctiveness reinkommen kann. Ja. Dass sie da sein muss, von komplett unterschrieben, voll. Aber es geht ja über mehr als irgendwie, können wir bitte in jedem real, farbigen Rahmen drum machen.
Voll, es kommt immer auf die Zielsetzung an und ich glaube, du hast meine Frage so ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte auch wirklich genau das aufgreifen. Wie schaffen wir es in der heutigen Zeit, dass Brands dann nicht zu beliebig werden? Ne? Weil wir sehen auch sehr viele, die einfach, ich sag mal, auf jeden gängigen Trend gerade aufspringen und das auch teilweise super umsetzen, wo ich aber auch sage, okay, ist jetzt auch so ein Ticken austauschbar, ob ich das jetzt von Wagner Pizza oder von Persil gesehen habe oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Wer diese tolle Sache gemacht hat, aber das funktioniert ja dann trotzdem und dann vielleicht auch mit diesem Creator-Ansatz, wie wir eben gesagt haben, ne, mit dem wiederkehrenden Gesicht, mit einem vielleicht immer dem gleichen Storytelling-Twist oder wie auch immer. Aber wie würdest du da rangehen, um Brands sozusagen das zu nehmen, diese Angst, zu beliebig zu werden?
Ich glaube, und das ist halt eine schwierige Antwort, weil das sehr viel erstmal Arbeit auf Brandseite auch bedeutet, aber man macht sich aus meiner Sicht ein bisschen leicht, wenn man glaubt, dass eine Farbe, die man irgendwo drauf slappt oder ein Logo, was irgendwo drauf ist, das distinctive genug ist. Mhm. Also das ist fast schon für mich so ein bisschen der Ausweg zu sagen, hey, wir haben halt irgendwie kein unique offering, deswegen muss es irgendwie immer gleich aussehen, damit die Leute das uns zuschreiben. Und ich würde viel eher sagen, ey, lasst uns mal zusammen 2 Stunden einschließen und überlegen, was ist denn die Rolle, was ist euer Right to Speak, was sind eure wirklichen unique selling points, die ihr immer wieder betonen könnt, die ihr wirklich dazu addiert in dieser Gesellschaft oder zumindest in dieser kommerziellen Gesellschaft, ne? Was ist denn das, was euch abhebt von KonkurrentInnen? Und wenn du Brands hast, die einfach wirklich disruptiv sind oder die irgendwie eine krasse Heritage haben, das kann ja in total beide Seiten vom Spektrum gehen, oder die irgendwie eine ganz bestimmte Emotionalität aufmachen, für bestimmte Dinge stehen, ne, heute irgendwie mehr denn je, dann ist die Frage auch nicht so schwierig, weil dann weißt du, worauf du springst. Dann ist es einfach, diese Content-Bereiche zu identifizieren und auch zu sagen, hey, auf den Trend gehen wir, auf den gehen wir nicht, zu dem äußern wir uns zu dem nicht. Aber sobald du halt das 5000. Produkt einer bestimmten Art herausbringst und die einzige Antwort, warum du Dinge machen willst, ist, naja, weil es alle machen oder weil wir Reichweite wollen, da wird es halt schwierig. Und ich glaube, natürlich gibt es auch immer Momente, wo man überlegen muss, irgendeine Form von visuellem Distinctive Asset macht immer Sinn, total. Aber wenn das das Einzige ist, was irgendwie ein Rememberable macht, hätte ich ein paar Fragezeichen zur Daseinsberechtigung der Marke überhaupt, ehrlich gesagt.
Und was es dann trotzdem, also auch noch sein kann, sind dann gewisse Werte oder eine gewisse Art zu sprechen oder gewisse Topics oder Subcultures oder so, denen man sich dann bedient, oder?
Total. Also ich glaube, wenn man sich einmal überlegt, was ist denn, keine Ahnung, ich bin in der FMCG-Branche und ich bin irgendein, und wenn es auch wirklich nur ein Indulgence-Snack-Produkt ist, es ist ja nicht, also die Basis-Needs der Menschen sind relativ schnell abgedeckt, so we're past that point. Mhm. Aber irgendwas, was ich ergänze, was neu ist an mir. Menschen fahren sehr doll auf Novelty-Effekt ab, auf Neuigkeit, auf das, was sich irgendwie neu berichten lässt. Und sich zu fragen, habe ich eine Sache, für die ich stehe, mit der ich verbunden sein will. Da ist es auch egal, ob auf dem einen Asset mal ein blauer Schriftzug ist und auf dem anderen mal ein anderer Schriftzug, weil der von TikTok selber gemacht ist und eine Autoform mal so und so aussieht und was anderes so. Mhm. Sondern die Menschen erkennen diesen Take zu dem Thema. Und dass jede Marke irgendwie eine Visual Identity hat und so, klar.
Ja.
Aber ich glaube, das ist super, super wichtig, weil nämlich, wenn man es mal umdreht und sagt, hey, haben immer einen super branded Content, aber wir sagen sehr unterschiedliche Dinge, und das machen ja faktisch viele Marken. Mhm. Und wir sagen auch irgendwie widersprüchliche Dinge teilweise. Also, ich meine, wir sehen es jetzt gerade, ja, das ist das beste Beispiel, wenn man es auf die ganzen Inclusive Programs zurückführt, die wir gerade sehen. Es ist ja erschreckend, wie schnell Leute zurückrudern mit Haltungsthemen, wenn es nicht wirklich verankert war im Unternehmen. Und das ist sowas Spannendes. Ich habe das, weil mein Feed natürlich auch noch mit vielen dieser Leute gespeist ist von früher, von Otto zum Beispiel gesehen. Kleiner Shoutout, Ingo, ganz toller, ganz, ganz toller Mann bei Otto. Der macht viel in der Presse, im Pressebereich dort. Mhm. Und als die ganzen Diversity-Programme eingestampft werden, hat er einen Post gemacht und meinte, ja, wir machen halt weiter, weil wir meinen das halt ernst. Punkt. So. Das heißt, das ist ja auch eine Form von Stärke, konsistent mit einer Aussage zu bleiben und sich da mindestens genauso viel Gedanken drüber zu machen, wie groß ist wo, wann ein Logo.
Mhm, ja, 100%. Ich glaube auch, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Breakout, aber dass dieser Wandel bei sehr vielen ja eher US-Brands tatsächlich schon zu einem massiven Vertrauensverlust bei der jungen Generation führen wird, weil das so in der Form für sie, glaube ich, nicht erwartbar war, ne? Und gewisse Dinge, mit denen, also sie ja auch aufgewachsen sind. Ich muss da jetzt bewusst sagen, ich bin ja jetzt so Mitte 30. Bei mir ist das dann irgendwann, als ich erwachsen war, auf einmal so relevant geworden, vor allem in der Kommunikation, in dieses Thema Purpose-Kommunikation. Ich kenne also auch noch eine Zeit davor, als das noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber für diejenigen, die damit groß geworden sind, muss es ja schon irgendwie auch so eine Irritation auslösen oder so einen kleinen Schock, vor allem wenn man es selbst halt für sich für sehr relevant hält. Und ich bin gespannt, wie sich das eben auswirkt auf diesen typischen Brand Trust Barometer, weil es gab ja mal eine Zeit, da hießen alle Umfragen irgendwie oder haben so verlautbaren lassen, mittlerweile vertrauen Verbraucher Marken mehr als Politikern oder so, ne? Da war immer so, von ihnen erwarten sie jetzt Verantwortung für die Gesellschaft.
Und sind wir immer noch relativ safe,
wenn ich ja, genau, die andere Seite hat jetzt nicht viel getan dafür, aber.
Aber es ist halt total der gute Punkt, ne? Weil wenn man es mal auf eine Metaebene hebt, und ich finde es immer total wichtig, sich so ein bisschen dran zu erinnern, nicht in diesem Daily Grind verloren zu gehen, sondern sich zu erinnern, warum wir das machen. Marken existieren ja nur für Orientierung. Eine Marke ist ja nichts anderes als, hier sind zwei Haferflockenpackungen, auf der einen ist eine Marke drauf, deswegen erwartest du und assoziierst du was Bestimmtes mit der Marke, eine gewisse Art von entweder Haltung oder Qualität oder Geschmack, whatever, und deswegen greifst du dazu. Das ist ja die gesamte Daseinsberechtigung einer Marke. Und wenn man eine Marke hat, die aber inkonsistent mit mir kommuniziert, what's the fucking point? Also dann kannst du es ja auch gleich lassen, weil dann bringt dieses Markenbild faktisch nichts mehr. Und ich finde, das ist immer so der spannende Punkt, was auch bei uns so die spannenden, also was heißt die spannendsten, das sind alles spannende Projekte, aber die meistens most impactful Projekte sind, ne, wo man sich wirklich hinsetzt und guckt, was ist eure Rolle? Wer wollt ihr sein? Wer seid ihr gerade? Wie wollt ihr vielleicht auch nicht mehr sein? Und wie übersetzt man das dann in bis hin zu halt kleinen, lustigen Assets, hinter denen aber, wenn man es richtig macht, ja eine viel größere Strategie steckt, als einfach nur, hey, wir machen jetzt irgendwie coolen Content, sondern wir machen den coolen Content als eins der Tools, damit in 2, in 3, in 4 Jahren bei den Menschen was anderes aufgeht im Kopf, wenn sie an euch denken. Und ich glaube, das vergessen viele teilweise zwischen Marketing-Leads wechseln alle 2 bis 3 Jahre und dann hat man irgendwie Streit mit der Nachbarabteilung und dann gibt es da irgendwelche und 3000 Sachen, dann sind irgendwelche Einkaufspreise teuer und dann geht Zuckerberg wieder komplett steil und man weiß nicht mehr, ob man bei Meta advertisen soll. Also all dieser Neues drumherum, dass man vergisst, warum man eigentlich Marken aufbaut und was die eigentlich auch Tolles machen können.
Ja. Und das klingt jetzt aber für mich schon so, dass du auch ein Verfechter dafür bist, nicht einfach random Content rauszuhauen. Und wir sind ja schon in einer Welt, in der wir das Gefühl haben, boah, die Algorithmen lechzen danach, sie wollen die Assets haben. Wie stehst du denn dann eben zu diesem ewigen Fight Quantity over Quality?
Ich finde, dass es total geht. Also ich finde, man kann Quantität, auch die Algorithmen brauchen, auch wenn ich es ehrlich gesagt Madness finde, an was für einem Punkt wir sind.
Ja, und es wird auch nicht besser, glaube ich.
Überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen uns alle rausziehen und in den Wald gehen und touch some grass und dann irgendwann wird es besser. Aber ich glaube, wenn man einmal, das ist immer dieses, das gibt's im Change Management, dieses Modell von Double Diamonds, dass man immer so Phasen hat, in denen man komplett exploriert und ganz, ganz viel macht und verschiedene Dinge macht und dann aber auch Phasen oder Momente hat in so Unternehmensstrategien, in denen man Sachen bündeln muss. Und ich glaube, genauso ist das irgendwie auch bei Content. Du musst am Anfang es einmal ganz tight machen. Du musst einmal verstehen, okay, das sind die 2, 3 Themengebiete, grobe Content-Buckets, in denen wir spielen können, wo wir irgendwie was zu erzählen haben, wo wir entweder eine unique Message haben oder auch ganz andersrum, ne, wo wir gerade noch nicht stark sind, wo wir aufholen wollen. Und das einmal wirklich fest haben, und es müssen sich alle Menschen in einem Raum in die Augen gucken und sagen, ja, ja, ja. Und vor allem zu den anderen 20 Sachen nein oder nicht jetzt. Aber auf jeden Fall ist das nicht der Fokus. Und dann go ham. Also dann ist, finde ich, kann man total, dann kann die Quantität daraus erwachsen, wenn ich mich hinsetze und sage, hier ist das eine Thema. Brainstorm 20 Ideen, die du heute filmst. Mir egal. Aber das muss am Ende irgendwie dabei raustropfen. Und ich glaube deswegen, dass es gar kein Entweder-Oder ist, wo ich glaube, wo man sich oft selbst blockiert, was paradoxerweise dann zu weniger Content führt, ist, wenn man versucht, bei jedem Asset und bei jeder Idee irgendwas Neues komplett zu erfinden und irgendeine komplett neue Message reinzubringen. Und dann verständlicherweise erstens irgendwie die Marke super verwässert und keine Konsistenz hat, aber eben paradoxerweise auch in so eine Starre kommt von, wo soll ich mir das denn jetzt herzaubern? So, es gibt begrenzte Buchstaben im Alphabet. Es gibt nicht, fast jeder Gedanke wurde schon gedacht auf unserer Welt. Mhm. Und ich glaube, manchmal steht man sich lustigerweise mit dem Anspruch, an jedes Mal alles Neue zu erfinden im Weg, obwohl es so viel einfacher sein könnte.
Apropos sich selbst im Weg stehen, oh Gott, du als Strategin. So, also Das Spannende ist, ich glaube, das muss bei dir eigentlich ähnlich sein, bei den Stationen, wo du warst. Wir haben da noch nie jetzt im Detail drüber gesprochen, aber ich bin auch, ich sage einmal durch die klassische Strategieausbildung einer, ich sag mal, BBDO und Think-Logik gegangen, weil mich ein ja, wunderbarer Stratege ausgebildet hat, der eben aus diesen Agenturen kam. Und ich weiß also, wie die alte Welt noch Strategie gedacht hat. Jetzt hast du sehr, sehr viele Dinge jetzt gerade schon für die Hörenden sozusagen dargelegt, die diesen alten Weg so ein bisschen obsolet machen, weil damals war es halt so, es gibt hier irgendwie ein konkretes Briefing und dann gibt es ein Strategieteam, die schließen sich ein, die formulieren dann ein Creative Brief, die geben das dann an die Kreativabteilung und die denken dann ganz lange darauf rum und am Ende wird der CD entscheiden, welche Idee die beste ist und die dann an die Kunden tragen. Vielleicht wird die Strategie noch mal ganz kurz gehört, aber eher nein und dann geht es 3 Monate später sozusagen in den Pitch, oder, ne? Also, wie nimmst du deine Rolle heute in dieser crazy Welt wahr und was muss ein Stratege heute anders machen? Und gibt es überhaupt noch diesen klassischen Strategen im Marketing oder darf es ihn überhaupt noch geben?
Ich glaube, auch das ist so eine richtige krasse Politikerin-Antwort. Es kommt drauf an, Alina.
Depends, ja.
Ich glaube, es kommt auf die Größe der Organisation an, ne? Also wäre jetzt auch komplett utopisch, glaube ich, zu sagen, eine Organisation mit 500 Leuten kann einfach so funktionieren, wie wir bei Oderline funktionieren, ne? Das ist auch irgendwie ein Privileg, natürlich, dass man das ermöglichen kann, dass man sich nur Leute hirrt, die diese geile, unique Art von Generalistinnentum und strategischem Denken haben. Ich glaube aber auch, dass sich schon was an der Strategierolle drehen muss. Also für mich ist Strategie im Endeffekt gar nicht so ein mysteriöses Etwas, was immer so herumwabert. Und ich glaube, das ist auch für ganz viele Berufseinsteigerinnen total schwer zu greifen, was ein Stratege oder eine Strategin ist. Weil du kannst in einer Unternehmensberatung sitzen und Strategin heißen, du kannst in einer Agentur sitzen und das machen, du kannst bis hin zu, ehrlich gesagt, ja, Social Strategy, Content Strategy, diese ganzen Branch Strategies machen. Und im Endeffekt ist alles irgendwie Strategie und irgendwie ist es auch nichts so. Und für mich ist ehrlich gesagt das Wichtigste an Strategie einfach nur, dass man vom so ein bisschen Advokat der Marke und des Ziels ist. Das heißt einfach, ich bin die Person, die im Endeffekt mich nerdy in diese Marke reingedacht hat und auch in die Branche, um den Markt, um die Menschen um sie herum und versteht, wofür steht denn diese Marke? Was möchte die denn machen? Was, wenn wir wirklich mit dem gehen, wo wir uns positioniert haben? Was müssen wir tun? Wie müssen wir klingen? Wie müssen wir aussehen? Also was. Die dann auch eine Person ist, die in einem Raum im Zweifelsfall bei 20 geilen Ideen sagt, ey, küss eure Herzen. Das passt alles nicht zur Marke. Das ergibt keinen Sinn. Ich würde die alle sofort machen. Ich finde die geil. Aber sozusagen, ja, so ein bisschen für die Marke zu advocaten und eben auch andererseits für das Ziel und das heißt einfach für das Briefing sozusagen. Also ganz oft sich auch hinzusetzen, zu sagen, fernab von all den 20 Seiten, die ihr mir gerade geschickt habt, ich höre, das ist euer Ziel. Ihr sagt gleichzeitig, ihr wollt das und das tun. Das bringt euch nicht zu dem Ziel. Oder vielleicht können wir anders zu dem Ziel kommen. Oder ey, ja, das ist genau der richtige Weg. Lasst es auf jeden Fall so machen. Aber ich habe mir gerade mal irgendwie 2, 3 Tage genommen und mich da reingefräst und nicht einfach gesagt, so, ja, ihr werdet schon recht haben. Und ich glaube, das ist so mit das Elementarste am strategischen Denken. Ich glaube, Kreativität ist auch super wichtig. Das zu trennen, finde ich totalen Quatsch. Alleine schon, dass es in klassischen Agenturen heißt, dass es Strategin und Kreativer, hat mich schon immer super getriggert, weil ich eine sehr kreative Person bin und es mir nie abnehmen lassen wollte, dass ich in einem Konstrukt nicht die kreative Person bin. Das war so ein Selbstbildthema. Aber ich glaube, das zeigt es dann einfach schon ganz gut, wer kreative Lösungen ausarbeiten kann und Kreativität muss komplett mit Strategie Hand in Hand gehen, weil Kreativität auch einfach ehrlich gesagt nur heißt, neue Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Das heißt, ich glaube, wen ich ideal als Idealstrategin beschreiben würde heutzutage, ist eigentlich eine Person, die in der einen Gehirnhälfte strategisch die Marke im Blick hat und das Ziel, wo wir hinlaufen wollen, und in der anderen Gehirnhälfte aber selber auch die Übersetzungsleistung machen kann, zu sagen, gut, ja, got it, das ist die Marke, das ist das Ziel. What if we got there completely differently? Und dann wird's irgendwie fun, aus meiner Sicht.
Ja, doch sehr well-rounded erklärt. Das mag ich. Vor allem dieser, sei ein kreativer Stratege, ein strategisch denkender Kreativer. So, ne? Ich glaube, das braucht es in der Zukunft einfach. Toll. Ab jetzt, beziehungsweise schon längst noch
Ab
mehr.
Ab jetzt sofort.
Ja, genau. Die Gen Z, die du ja ganz besonders in den Blick genommen hast, so im Laufe deiner Karriere, sage ich jetzt mal. Ich finde es immer, also ich habe auch schon Vorträge dazu gehalten. Ich meine sie auch gut zu verstehen, auch wenn ich nicht Teil ihrer bin. Aber jetzt mal an dich gefragt, ist es nicht ein bisschen platt, dass wir immer noch davon sprechen, so wer ist diese Generation? Weil ich habe sie als viel vielfältiger wahrgenommen, als ja, das häufig irgendwie erscheint in der Art, wie wir darüber sprechen.
Voll. Also es ist, ich glaube, das ist immer so der Versuch, sich dem im ersten Schritt zu nähern, ne? Und
es möglichst einfach zu haben, ne?
Ja, voll. Also wir haben ja so viele verschiedene Schubladen in unserer Gesellschaft irgendwie, die wir nutzen, um uns das ein bisschen greifbarer zu machen. Das finde ich auch im ersten Schritt nicht schlimm. Also ne, es gibt ja Leute, die sagen, mein Gott, das ist das Dümmste, was du machen kannst, dass man irgendwie in diesen Kohorten denkt. Ich glaube, es ist halt eine erste Tür, durch die man geht, und dann muss man sich halt weiter gut umgucken und nicht sagen so, ach Mensch, ja Hammer, wir machen einfach alle, einmal alle Junge bitte. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sich irgendwie vor Augen führt, dass das, was verbindet, und ich glaube, das, was alle immer meinen, wenn sie über Gen Z sprechen, irgendwie zwei Faktoren sind, die einen dahin treiben. Das eine ist Alter an und für sich und das andere ist Generation, wann man geboren ist. Und das sind zwei Dinge, die man echt auseinanderhalten muss. Ganz klassisches Beispiel ist irgendwie, ich bin jetzt 26. Welche Arten von meinem Verhalten sind typisch für 26-Jährige? Und als meine Mom 26 war und als meine Oma 26 war, war das immer so, ne? Also so ein gewisser, ich glaube, Revolutionsgeist und das Bedürfnis, Sachen neu zu machen, das siehst du in jeder Generation, das siehst du immer wieder. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt leben. Das ist einfach vielleicht ein Altersding. Und es gibt aber Sachen, die einem auch generationsspezifisch sind, wie ein Mediennutzungsverhalten zum Beispiel. Meine Oma ist halt einfach nicht mit Social Media aufgewachsen und ich irgendwie schon. Das heißt, das beides zusammenzutun ist schon wichtig und das beides ergibt durchaus Unterschiede. Es gibt grobe Unterschiede, die man in den Kohorten sehen kann, aber die reichen eben überhaupt nicht aus, um sich darauf zu stützen. Also nur weil ich mit 26 eine bestimmte Art von Mediennutzung habe und bestimmte irgendwie globalpolitische und kulturelle ikonische Momente erlebt habe, in dem Alter, in dem ich halt war, als sie passiert sind, bin ich ja trotzdem nicht genauso wie irgendeine andere Person, die 26 ist, gerade in Deutschland. Und ich glaube, das ist, diese Ambivalenz auszuhalten, ist auch in der Markenarbeit und einer so Zielgruppenarbeit derbe wichtig. Wir sehen es halt also in den Wahlen ja irgendwie wie nie. Ich meine, so wie gespalten will man wählen? Also das ist total krass. Und gerade so in der Gen Z-Kohorte, weil es wahnsinnig auseinandergeht. Also wir haben die Menschen, die irgendwie absolut unglaublich progressiv, liberal, irgendwie auch schon teilweise sehr, sehr radikal progressive Ansichten haben. Und wir haben irgendwie die Leute, die auf einmal wieder in diese ganze Tradwife Direction gehen, bis hin zu irgendwie wirklich erschreckend große Anteile der AfD wählen. Ne? Also es ist, the spread is quite wide. Ja. Und selbst wenn man nicht nur in die Politik guckt, gehört das natürlich auch dazu. Und ich glaube, die Kombination macht es. Ne? Also ich würde niemals sagen, scheiß da komplett drauf, weil es macht einfach was mit Menschen in der Welt der 2020er zu leben. Aber schaut halt auch weiter. Ne? Guckt in die Psychografie rein. Eine Person, ein guter Kumpel von mir, der macht gerade ein Studium zur Agrarwissenschaft. Der möchte Bauer werden. Der wohnt irgendwo auf dem Land und fährt Trecker. So, der hat ein sehr anderes Leben als zu mir, die jetzt hier mit dir sitzt und remote über meinen Laptop in meiner Wohnung in Downtown Hamburg einen Podcast über Gen Z aufnimmt. Ne? Also und wir sind beide gleich alt. Also ich glaube, das ist super wichtig. Deswegen ist es keine so knackige Antwort. Es ist irgendwie ein bisschen von beidem und auf gar keinen Fall nur eins von beidem.
Wenn ich jetzt als Marke aber schon sage, okay, ich möchte diese Gen Z erreichen, diese jungen Leute, was wären so deine, ich sag mal, deine Bucketlist, deine Must-Haves, die auf jeden Fall irgendwie inkludiert sein müssen? Und stehen da auch Influencer drauf?
Da stehen auf jeden Fall Influencer drauf. Hör mal, da steht vor allem All-In drauf. Vielleicht einen Schritt vor All-In. Also, ich glaube, ich weiß, dass es nicht geht, ohne dass man tiefer auch mit Quanti- und Quali-Forschung reingehört hat, ne? Also wenn ich sage, ich möchte jünger werden, würde ich als allererstes wieder zurückkommen zur letzten Frage, als Strategin fragen, warum? Möchtest du die erreichen? Ist es, weil dein Produkt mega der relevante, den relevanten USP hat für Jungsein in den 2020ern? Also löst es irgendwas für mich? Oder ist es, weil aus Innensicht eure NutzerInnen irgendwie wegbrechen? Warum ist das? Warum wollt ihr die Jungen überhaupt haben? Das muss man erstmal klären für sich, weil sonst ist das sowieso alles, wird das ganz große Scheiße. Da gibt es ja auch Leute, die einem helfen können. Unter anderem wir. Also, da können einem Menschen bei diesen Fragen ja helfen, aber es ist eine wichtige Frage vorab zu beantworten. Und dann ist es einmal Kanal-Choice, total, also wirklich in Kampagnen digital originated zu denken und nicht als Anhängsel, also nicht zu glauben, dass man aus einer Kampagnen- oder Kreatividee, die einer Feder einer Person entsprungen ist, die sehr weit von den Generationsgrenzen meiner liegt, wirklich was kommen kann, was resoniert, ohne dass man einmal zumindest auf die verschiedenen Kanalen-Nativitäten geguckt hat. Ne? Also wenn ich eine Idee entwickle, weil die halt ein geiles TVC-Skript macht, einmal von 100 Mal macht es auch ein geiles TikTok, weil es einfach anders gedacht ist aus einer anderen Richtung. Also das heißt, einerseits würde ich für die Kreativ-Brainstorming-Rooms Altersdiversität wünschen. Wer entwickelt diese Ideen? Dann auch Kanalspezifika und irgendwie Kanalexpertise. Und das geht ja auch nicht immer nur mit dem Alter einher. Also nur weil jetzt der 22-jährige Prakti irgendwie mit in einer Brainstorming-Runde sitzt, weiß der auch nicht auswendig, was gerade TikTok für irgendwelche neuen Highlight-Features eingebaut hat. Ne? Also auch da nicht den Fehler zu machen, so fast schon so Tokenism-mäßig einfach einzelne Personen rauszuziehen und zu sagen, hey du bist jung, komm doch mal mit.
Du machst es jetzt, ja.
Genau, die glauben einfach, dass alles, was du sagst, definitiv gar keine Individualerfahrung ist, sondern die Kombi zu haben. Also in den Räumen, wo Ideen entwickelt werden, Altersdiversität zu haben, dann aber auch nochmal einen Datencheck zu haben, zu gucken, hey, ist es gerade Individualeinschätzung oder resoniert das irgendwie mit der Masse von Menschen? Kanalexpertise dabei zu haben, wie funktionieren die Kanäle denn? Was konvertiert denn auch? Was auch immer für mich konvertiert bedeutet in dem Bereich. Und ganz, ganz wichtig, Interaktion. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo die meisten Brands noch oft so ein bisschen nicht falsch abbiegen, aber zu früh abbiegen, dass sie sich dann überlegen, genau bis hin zu, okay, und dann ist mein Asset ausgespielt und Hammer, dann bin ich fertig. Sondern zu überlegen, wie interagiere ich denn mit den Leuten und wie baue ich auch auf? Was ist so ein Stacking irgendwie in der Kampagne auch, wo die eine Sache passiert, dann passiert ein Reaction-Video da drauf, dann passieren Kommentare, auf die ich wieder reagieren kann, die ich einbauen kann. Dann lerne ich irgendwas über verschiedene Kommentare und baue das ins nächste Produkt ein. Also diese Interaktion mit den Menschen zu haben. Und bei uns heißt das zum Beispiel, wir haben irgendwie eine komplett eigene Tochteragentur, die nur Community Management macht und das mit vollem Herzen und auch sehr geil macht so. Bei euch heißt das irgendwie, dass ihr einfach mit Menschen zusammenarbeitet, die ja auch in Touch mit ihrer Community sind. Das heißt, das ist auch eine ganz andere Art, irgendwie zu agieren. Und ich glaube, das ist, finde ich, fast einer der zentralsten Punkte, wegzukommen von diesem Sendungsbewusstsein und hey, ich will euch was erzählen als Marke, weil voll krass, was ich zu erzählen habe, sondern lass uns mal in Dialog treten. Und klar, ich rede auch von mir, so ist wie bei einem guten Date, so, man redet auch mal von sich selber, aber man redet idealerweise nicht nur
von miteinander sich nämlich.
Auch wenn ja, genau. Vielleicht neu ist für manche Leute da draußen, aber idealerweise nicht.
Ach, wir können auch noch vielleicht in eine kleine Dating-Tipp-Runde einsteigen beim nächsten Mal. Let's see. Gibt es so eine Passion-Brand, wo du sagst, boah, hey, die machen schon einen richtig guten Job? Also natürlich kannst du auch Kunden von euch nennen, aber auch welche da draußen, I don't know where.
Boah, es machen schon viele einen guten Job und auch sehr unterschiedliche Jobs. Ich mache es jetzt mal ganz humble und mache es nicht von unseren Clients, weil das wie alle in love sind, damit wie Ford sich traut, irgendwie Automobil zu revolutionieren und wie Yellow irgendwie Energiebranche revolutioniert und wie geil sich Aldi in FMCG-Trends reintraut. So, das sagen wir denen ja andauernd. Insofern mache ich das jetzt mal für Marken, für die wir nicht arbeiten. Ich habe gerade, bevor ich hier reingesprungen bin, von dem die ganzen Duolingo-Sachen mir angeguckt, sowohl aus den USA, wo Duolingo jetzt gestorben ist, als auch hier aus Deutschland, wo Vicky und Co. von Osmose da wirklich einen ganz, ganz wundervollen Job auch machen und die bis auf irgendwelche Laufstege schicken und wirklich einfach Fun haben damit. Also sowas finde ich ein sehr gutes Zeichen, auch einfach sich so ein bisschen diese Kindlichkeit und diese Playfulness nicht zu verlieren, weil ich wirklich eine ganz feste Überzeugung davon habe, wenn wir keinen Spaß haben mit dem, was wir machen, wie zur Hölle sollen Leute Spaß haben, wenn sie es angucken? Und ich glaube, die haben immer sehr viel Spaß damit, was sie machen. Ich finde immer noch, gerade auch weil mein Herz zwischen den ganzen Klassik und Social und allen möglichen Welten schlägt, ich finde es faszinierend, wie Oatly das geschafft hat, ja schon seit Jahren irgendwie out of home wieder sexy zu machen. So ein totales WerberInnen-Ding, so juckt auch keine Sau irgendwie außer uns, die hier so sprechen. Aber selbst wenn die Menschen nicht diese Nerdiness dahinter verstehen, nehmen sie diese Marke ja wahr.
Ja.
Machen freiwillig Fotos von irgendwelchen Werbeflächen. Und das musst du auch erstmal schaffen, dass Leute freiwillig mit deinem werblichen Content interagieren.
Und es war eine neue Form eben dieser Wall, die durchbrochen wurde, oder? So, also
voll.
Ein neues Format der Kommunikation, was sie da erschaffen haben, finde ich auch.
Total. Ja, und ich glaube, wo ich sehr gespannt bin drauf tatsächlich noch, um jetzt einfach deine Frage mal umzudrehen, welche Branchen aus meiner Sicht da echt noch einen weiten Weg zu machen haben, aber deswegen auch wir uns freuen, wenn die anrufen und wir da mal was machen können. Ich finde, Parfumbranche kann noch.
Ja.
Da geht noch ein bisschen was. Das ist noch sehr, sehr traditionell. Ich finde auch, und deswegen sind wir ja auch so proud auf Ford irgendwie als Kundin, Automobilbranche auch irgendwie insane, wie gleich das ist. Seit 20, 30 Jahren. Also, wie oft kann man ein Auto durch irgendeine geile futuristische Stadt fahren sehen? I don't know.
Oder Landschaft.
Anscheinend unendlich oft. Und ich finde tatsächlich auch, obwohl sich da viel bewegt im Social Space und gerade auch bei euch irgendwie, wenn man überlegt, was für geile Creator Cases es gibt, ich finde trotzdem der Beauty-Markt, dafür, dass er so nah dran wäre, so geile Sachen zu machen, ist in der Masse auch noch sehr klassisch. Mhm. Und ich glaube, weil das halt sehr performance-orientiert ist und wahnsinnig viele Produktinnovationen rausgepusht werden, aber es müsste das nicht sein. Und ich glaube, gerade bei diesen drei Branchen bin ich gespannt, was so in den nächsten Jahren passiert. Und ich hoffe, freue mich natürlich auch auf jede Aufgabe, die irgendwie auf unserem Tisch landet, was das angeht, und auch auf irgendwie allen Tischen bei uns. Weil das ist einfach spannend. Und ich glaube, FMCG, da sieht man, es ist so nah an den Menschen dran. Da haben sehr viele Brands das schon sehr gut durchgespielt. Da würden auch ganz viele Sachen noch passieren, so in den nächsten Jahren. Aber mich interessieren immer fast noch mehr die Sachen, wo es noch nicht super geil ist.
Und wo man noch was drehen kann. Mhm. Ne? Ja, definitiv. Ich habe auch gerade, als du gesprochen hast, über die Bierbranche nachgedacht, weil ich den CMO von Bitburger letztens gehört habe, oder es war so im Sommer, als sie ihre EM-Kampagne gestartet haben, und er hatte auch genau diesen Take, also hat angefangen seine Präsentation sozusagen mit die typische Bierwerbung, man kennt es, ne? So ein Wald oder eine Oper, dann der Genussmoment, man sieht den Schaum. Also so, ne?
Ja,
das ist einfach, hättest jede Marke drüber schreiben können. Natürlich dann noch, okay, wenn du bei Jewa bist, eher in Norddeutschland, dann hast du noch so ein bisschen Local Patriotism, aber der Rest ist irgendwie auch immer gleich.
Ne? Ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ist so eine Sache, man verkennt es oft, dass das an den Marketing-Departments alleine liegt. Ne? Also ganz oft, auch bei Marken, die vielleicht erstmal noch eher traditionell klassisch aussehen, wenn man an die ganzen Brandteams trifft. Das sind so coole Leute. Das sind erst viel weniger Leute, als man immer denkt, die irgendwie so eine ganze riesige Marke steuern. Und es sind so geile Leute, die oft selber sagen, ja, irgendwie haben wir auch Bock, dass sich was ändert. Irgendwie wollen wir auch irgendwas anders machen. Aber 3000 Faktoren von irgendwelchen eingebuchten Mediaplänen bis hin zu, so haben wir das schon immer gemacht, oder irgendwelchen Menschen, die im Endeffekt Marketingkonzepte absegnen müssen, die noch nie Marketing gemacht haben und dann sagen, nee, bockt nicht, lass so machen wie immer. Das hat ja so viele Faktoren, dass ich auch total hopeful bin, ehrlich gesagt, dass auch die Branchen, die aktuell vielleicht noch sehr gleich funktionieren, sich immer mehr aufrütteln werden, weil es braucht im Endeffekt, versuchen wir auch immer allen Leuten zu sagen, ne, für einen geilen Brand-Turnaround oder eine wirklich revolutionäre Marken-Story braucht es halt im Endeffekt vielleicht 2, 3 Leute, die in einem Raum sitzen und sagen, ja, haben wir jetzt Bock zu machen. Wir haben jetzt Bock, was auszuprobieren. Und mehr ist es ja nicht. Und es wirkt immer so riesig und so, ach krass, wie haben die das denn geschafft? Aber das sind einzelne Menschen, die halt einfach mutig sind und eine Vision haben. Und ich glaube, genau die Leute brauchen halt auch Agenturen wie deine und meine, damit man zusammen dann richtig coole Sachen machen kann.
Ja, und genau, Leute, die dich einerseits pushen, dir aber auch den Weg so ein bisschen aufzeigen und die vielleicht die Angst, die es möglicherweise gibt, oder diese Blockaden auch abbauen können, ne? Gemeinsam mit dir als Markenverantwortlicher. 100%.
Ja,
Blicken wir vielleicht so zum Ausklang nochmal so auf deinen individuellen Weg, weil du hast es am Anfang schon ein bisschen angerissen, aber alle, die es jetzt so auch im Laufe des Gesprächs vielleicht mitbekommen haben, du bist unglaublich jung und du bist mit Mitte 20 schon Managing Director von einer sehr relevanten Agentur, die auch Preise noch und nöcher einsammelt. Wie blickst du manchmal da drauf? War dir das schon klar, als du 18 warst, dass das irgendwann mal dein Weg ist? Und hast du manchmal noch so Momente, wo du da stehst und denkst so, ach crazy, wie sich das alles so ergeben hat?
Ich habe das jeden Tag, dass ich das crazy finde. Ich hatte lustigerweise gestern Abend bei dem Event hatte ich so einen Moment. Weil Leute, mit denen ich ja halt zum Beispiel bei Otto gearbeitet habe oder die ich schon länger kenne und die dann nach ein paar Jahren wieder treffe, sind halt immer so, Leute, what the fuck, was ist denn passiert? Und ich so, ich weiß auch nicht. Und das ist mal so die intuitive Antwort, auch so total Imposter getrieben, irgendwie dann zu sagen, so, ich weiß ja auch nicht, wie das passiert ist. Ha.
So viele Zufälle, Mensch.
Ja, also, wie konnte das denn sein? Aber ehrlich gesagt, ich habe gestern mit einer gesprochen und ich wollte wieder so ansetzen und war so, ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und meinte ich so, nee, ich weiß schon, wie das passiert ist. Also ich habe auch mir voll den Arsch aufgerissen und ich habe auch... Ich glaube, an den richtigen Stellen, und deswegen fühlt es sich manchmal so zugeflogen an, weil ich an den richtigen Stellen manchmal die Hand halt gehoben habe und gesagt habe, hey, ich habe erstens Bock, das zu machen, ich traue mir das auch zu, das zu machen. Ja. Ob ich es mir in dem Moment des Aussprechens dieses Satzes wirklich zugetraut habe oder nicht, ist die andere Sache so. Aber irgendetwas in mir hat sich das zugetraut. Und ich glaube, das ist das, was es mich einerseits nicht wundern lässt, dass es dann doch vielleicht ein bisschen schneller gegangen ist, weil ich schon immer eine sehr proaktive Person war. Aber ich finde es trotzdem insane. Also es hätte auch in so viele verschiedene Ecken und Richtungen gehen können. Und wird es auch. Also who knows, was ich mit 40 mache.
Ja.
Mein Plan.
Ja, man mag jetzt über Meta und Sheryl Sandberg denken, was man will. Aber sie hat damals mich auf jeden Fall auch in diesem Denken sehr geprägt. Also das ist so eine Parallele, weil sie hat ja auch das Buch dazu geschrieben, ne? Lean In war immer ihr Slogan. Eben genau das so, heb einfach immer deine Hand, so mach dir keinen Kopf und denk nicht, dass du zu unerfahren oder zu weiblich oder zu jung bist oder so, sondern geh den Weg, den du gehen möchtest, no matter what, so nach dem Motto.
Ja,
natürlich,
voll.
Ne, also nicht in diesem Konkurrenzdenken, sondern wirklich in diesem nutze doch die Gelegenheiten, die sich bieten und keine falsche Scheu, ne? Und das fand ich immer einen sehr guten Rat irgendwie, um seinen Weg zu machen, also, wenn man da Bock drauf hat.
Total, also das hatte ich auch ganz oft irgendwie, allein jetzt in den letzten Monat, glaube ich, dreimal den Moment, dass ich gedacht habe, so, okay, krass, ich wollte irgendwas, ich wollte irgendwo dabei sein, ich wollte irgendwo sprechen, ich wollte irgendwo was schreiben oder so und mir dachte, okay, fuck it, ich schreibe den einfach und frag mal oder kannte irgendwen irgendwo, wie es dann so ist. So langsam kennt man ja dann mal ein, zwei Leute irgendwo. Und wie viele Sachen wirklich nur passieren, wenn du halt proaktiv danach fragst, aber sie passieren dann auch.
Ja.
Und das ist so oft, ich den Moment schon hatte, dass ich mich gefragt habe, krass, was ich alles schon hätte haben können im Leben, hätte ich einfach nur danach gefragt. Natürlich bekommst du nicht alles, nicht jeder Mensch sagt immer ja, wenn du noch einen fragst. Du musst auch schon mal die Idee haben, du musst auch, so läuft es bei mir halt meistens so, ich bin dann proaktiv und ich habe keine Angst zu fragen, aber ich habe auch 20 Ideen, mit denen ich direkt komme. Und dann ist es natürlich einfacher, dass auch was direkt draus wird so. Aber es ist faszinierend und irgendwie auch ein bisschen scary, weil ich mir denke, jeder Mensch hat ja im Leben ganz viele Sachen, die wo man sagt, oh, das hätte ich gerne gemacht. Und jetzt mit meinem Wissen von, wie viel tatsächlich klappt, wenn man irgendwie proaktiv ist, bin ich so, boah, krass. Vielleicht hätte ich das ja alles machen können. Und ich hätte nur danach fragen müssen. So mit 15, weißt du?
Ja, ja. Es kann auch alles kommen. Vielleicht nicht alles, was man mit 15 haben wollte, aber
vielleicht
du hast noch was vor. Hast du so eine Art Führungsphilosophie denn schon in der Zeit so entwickeln können oder etwas, wo du sagst, hey, jetzt bin ich in dieser Position und ich habe auch eine Vorbildfunktion oder eine Verantwortung für meine Teams, aber auch für Leute, die deine Personal Brand wahrnehmen und so. Gibt es da etwas, wo du sagst, boah, ja, das ist schon vielleicht so eine Art Leitfaden, dem ich so ein bisschen folge?
Also für mich ist es viel, geht sehr viel um sehr viel Ehrlichkeit und auch Verletzlichkeit insofern, als dass ich es halt total quatschig finde, immer so zu tun, als wäre man so super perfekt und hätte keine Themen und keine sowohl Struggles als auch irgendwie so utopischen Wünsche irgendwie, die man haben will. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch, da habe ich länger mal drüber nachgedacht, Und ich glaube fest, dass das auch der Umkehrschluss von Imposter-Syndrom ist, dass ich einfach möchte, dass Leute, die mit mir zusammenarbeiten, ich würde gar nicht sagen für mich arbeiten, weil so läuft es bei uns nicht, aber mit mir arbeiten, nicht so ein stereotypes Bild von Führung im Kopf haben, was dann im Umkehrschluss wieder in 10 Jahren dazu führt, dass wenn sie irgendwann in einer Führungsposition sind, sie denken, boah, fuck, ich muss ja jetzt so sein und ich muss ja jetzt so sein, sonst geht es nicht. Sondern ich glaube, wenn man immer mehr sehr individuelle, vulnerable, auch sehr menschliche Führungskräfte hatte, man irgendwann, wenn man selbst Führungskraft ist, nicht mehr dieses eine Bild im Kopf hat, von dem man dann unweigerlich abweicht, sondern sich denkt, ja, okay, krass, die hat das so gemacht, die hat das so gemacht, die hat ihren Therapieblocker im Kalender gehabt, weil who fucking cares, die ist immer im Crop-Top zu irgendwelchen Vorstandspresen gegangen, so, dass alles irgendwie möglich ist und man sich dann eher rauspicken kann, wie man selber das machen will, weil muss ja auch nicht jeder so machen wie ich, das ist ja irgendwie, kann ja jede Person machen, wie er oder sie will, aber dass es nicht so einen Blueprint dafür gibt. Und ich merke das schon, dass ich durchaus, wenn ich die Entscheidung habe zwischen, sage ich jetzt einmal deutlicher, bin letztens von einem Kundentermin zum Beispiel gekommen oder zu einem Kundentermin gegangen und kam gerade von der Therapie und war so, okay, sagst du jetzt, dass du irgendwie eine halbe Stunde später da bist und machst erst deine Kamera an, wenn du am Laptop bist, oder machst du es halt auf dem Weg vom Handy, während du nach Hause läufst, und meinst du, ja, who cares halt auch, ist ja auch komplett menschlich und ich finde es ja toll, wenn Leute es machen. Oder wenn ich Outfits aussuchen kann, würde ich immer per Default einfach aus feministisch jungem Prinzip das auffälligere, buntere, knappere nehmen. Weil ich mir denke, es kann nicht sein, dass es ein Bild gibt von, wie sieht eine Geschäftsführerin aus. Und dann gehe ich lieber 2 Schritte in die andere Richtung und zeige doppelt, ey, es kann ganz anders aussehen, die kann ganz anders reden, die kann anders E-Mails schreiben, die kann ganz andere Nägel haben als die ganzen anderen Leute.
Und es geht trotzdem.
Das macht das Spielfeld auf, ja, genau.
Ja, ja. Das finde ich eine spannende Herangehensweise, weil ich habe nämlich auch, das war so eine Frage, die mir gerade kam, aber du hast sie eigentlich schon beantwortet, ob dieser Weg, den du gehst, der schon, finde ich, bold ist, also oder ne, so, du setzt dich schon alleine visuell häufig ab oder durch die Art, auf wie du deine LinkedIn-Posts schreibst, so whatever. Also man sieht einfach, es ist ein Style, der sehr originell ist und den man nicht so oft sieht und der dir sehr treu scheint. Aber ne, und das ist aber für dich, es ist schon auch ein Instrument in einer gewissen Weise.
Ich glaube, es ist insofern praktisch, weil es ist gleichzeitig Instrument als auch wirklich authentisch, wer ich bin.
Als auch du, ja.
Also das ist praktisch, ja. Muss man das nicht so taktisch einsetzen.
Ja.
Aber dass ich es nicht zurückhalte, ist, glaube ich, das Instrument dahinter. Ne? Und das ist auch super einfach zu sagen, muss man auch sagen, weil ich bin halt einfach auch eine super privilegierte weiße Cis-Frau in Deutschland so. Also ich muss mir sehr wenig Gedanken um Sachen machen, wenn ich halt irgendwo im Crop-Top hingehe oder wenn ich auf bestimmte Art und Weise mich gebe, weil einfach so viele gesellschaftliche und auch diversitätsbezogene Kategorien gibt, bei denen ich nicht in diese ganzen Schubladen reinfalle.
Ja.
Das ist auch deutlich einfacher, das muss ich immer dazu sagen. Auch wenn es irgendwie um so Diversity-Themen geht und ich dann irgendwo stehe, bin ich so, okay, jetzt sind wir mal alle ein bisschen zu doll stolz auf uns, dass wir hier eine weiße junge Frau in der Geschäftsführung haben, weil
ja,
I'm female, aber das ist auch, to be honest, all I can give you. Deswegen, das ist, also es freut mich immer total natürlich, aber nichtsdestotrotz, in dem Rahmen, den ich habe, Leute so ein bisschen mal aufzurütteln. Und ich glaube, gerade in dem Spektrum von eben Kategorie Gender und Kategorie Alter, wenn man es jetzt mal so diversitätsbezogen ausdrücken will, da kann ich halt mit Dingen spielen. Und da finde ich es auch immer wieder faszinierend. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es macht keinen Spaß. Weil ich liebe das, unterschätzt zu werden. Ich finde das total toll. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, das müsste ich jetzt mal in Therapeutin sprechen, aber zu wissen, dass in 90% der Räume, in die ich reingehe, nie erwartet wird, dass ich da als Geschäftsführerin gerade reinkomme oder dass ich im Endeffekt mit ihnen auch die Unterschrift machen könnte oder was auch immer. Das finde ich was total Starkes, weil man in Mikromomenten, so Microfeminism-mäßig, jeden Tag wieder die Chance hat, so ein bisschen Stereotype aufzulockern. Und das finde ich ganz toll, wenn man das in den Augen der Leute sieht, dann sind sie so, ach so, okay. Und ich so, ja.
So.
Something.
Sehr schön. Am Ende des Interviews wird immer jeder Gast oder jede Gästin gefragt, wer sind deine persönlichen Influencer? Also gibt es für dich vielleicht auch Personen, die möglicherweise diese Lebenseinstellung ja als Vorbild für dich schon mal vielleicht gelebt haben, wo du sagst, daran orientiere ich mich, oder auch einfach random Leute, die dir geile Beauty-Produkte empfehlen. Also wem vertraust du so und von wem lässt du dich beeinflussen?
Das ist eine große Frage. Leider ist auch die Frage, wem vertraue ich und von wem lasse ich mich beeinflussen, zwei komplett andere.
Oh ja, das
Also ich
war.
glaube, für meine Art ist es wahrscheinlich, also so ganz frühkindlich ist es echt meine Family, weil ich bin in einer super offenen Familie aufgewachsen, wo es immer hieß, mach, worauf du Bock hast, hör auf, womit du Bock hast.
Sei du
Das war zwar
selbst.
Deutsch, aber
Ja.
genau. Also war immer fein. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt leisten muss, um irgendwie geliebt zu werden. Und ich glaube, das ist halt krass wichtig. Habe ich
Ja.
durch diverse Self-Help-Books gelernt, die ich gelesen habe, dass es sehr wichtig ist, dass man so aufwächst. Ich glaube, das ist ein riesiger Teil. Und ich würde es gar nicht auf eine Person unbedingt zurückführen, sondern auf die ganzen Personen, die ich so auf meinem Lebensweg bisher getroffen habe und so berufsmäßig, die halt einfach gesagt haben, ja, fuck it, wir trauen dir das zu. Also ich hatte bei Otto ganz, ganz wundervolle MentorInnen, weil ich in einem Female-Netzwerk damals schon im Board war und ich immer die Jüngste da war und die einfach, ich weiß es noch ganz genau, ich bin hingegangen zu meiner damaligen Mentorin, das war die Diversitätsmanagerin von Otto, und meinte, nehmt ihr auch Studentinnen auf? Und sie meinte, jetzt schon. Und das ist halt so eine Einstellung, ne? Entweder du triffst solche Leute, die hätte auch genauso gut sagen können, so, nee, sorry, wir nehmen ab Senior, schreib mir in 3 Jahren, weißt du? Oder irgendwie, ich hatte eine ganz wundervolle Mentorin, die ich bei Scholz kennengelernt habe. Mein alter Chef, der jetzt bei Jungformat Sport sitzt, lustigerweise, bei Think, der mega krass an mich geglaubt hat und gesagt hat, ey, finde ich nice, mir scheißegal, was du für einen Titel hattest vorher, wir machen das einfach. Und ich glaube, das ist halt krass wichtig, dass man Leute hat, die auch über diese klassischen Karrieresysteme hinweg sagen, sie, ja, scheiß drauf, du hast Bock, ich hab Bock, let's go. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und was Produkte angeht, ich bin das größte Instagram-Story-Opfer, was es gibt. Ich bin so oft in der Bahn, irgendwo schon kurz davor gewesen, mir irgend so ein scheiß T-Shirt zu kaufen für 50 Euro. Und dann habe ich es nur nicht gemacht, weil der Empfang in der U1 weg gewesen ist. Also, das sind keine Personen, das sind einfach nur sehr gut ausgesteuerte Ads.
Ja, da sind wir alle schon mal dran hängen geblieben.
Ich habe eine sehr tolle Tasche dadurch bekommen, insofern I'm not even mad.
Ich muss auch sagen, ich habe mich einmal, das war aber in Corona-Zeiten, als wir eh alle verzweifelt am Online-Shoppen waren, weil man konnte sonst nichts machen, sogar mal so richtig scammen lassen von irgend so einer Firma aus den USA, die so ein richtig tolles Kleid da in ihrer Ad irgendwie präsentiert hat. Und man hat das Kleid einfach nie bekommen. Man hat es bezahlt und dann gab es irgendwann auch online und unter allen Bildern quasi so Kommentare, so, don't erase my message, ihr habt mir das Kleid nie geschickt. Auch
Das
das,
war
diese
einfach der
Abgründe
Schneider,
gibt's.
so Shein-Temu-Style, wo dann einfach so ein kleiner Sessel ankommt oder so.
Ja, auch das.
Das war mein Favorite letztens, habe ich gesehen. Da hat sie dachte, muss man dazu sagen, sie dachte, sie hätte so eine Schleife bestellt für die Haustür für Weihnachten. Es war irgend so ein viral TikTok. Und dann war es im Endeffekt ein Vorhang. Also so ein Vorhang, wo halt eine Tür mit einer Schleife drauf war. I mean, they
Gut.
weren't wrong. So.
Ja, auch dazu gibt es viele Anekdoten, die bestimmt jeder irgendwie erzählen kann, aber
Aber
nicht
das.
zu viele alte böse Erinnerungen wecken.
Nee, nicht mehr nachmachen.
Ich
Lieber
habe
auf die MentorInnen gehen.
jetzt noch eine letzte Horrorfrage für jeden Podcast-Gast, die vor allem Marketingleute nicht gerne beantworten. Aber hast du noch eine bolde These für die Zukunft, wie es mit dem Influencer-Marketing weitergeht? Das würde mich gerade aus deiner Brille, die ja doch jetzt nicht super knietief in der Branche ist, aber durchaus viele Touchpoints hat, mal sehr interessieren.
Ich weiß nicht, ob sie bold ist, aber es wäre ein Wunsch, weil es gibt ja sozusagen zwei Richtungen, aus der Creator-Co-Ops passieren können. Einmal, Brand fragt Creator an, Creator sagt Hammer und macht irgendeine Ad, die idealerweise halbwegs authentisch ist, realistischerweise man halt merkt, dass jemand da Geld für bekommen hat, ne? Und meine liebsten Arten von Creator-Co-Ops sind die, die andersrum funktionieren. Und ich wünschte mir, dass davon noch viel, viel mehr in der Zukunft kommen. Von Creator feiert sowieso Produkt X, Brand checkt es, weil sie haben gutes Community-Management, sie haben gutes Social Listening, wo sie checken, wo sie genannt werden, springt drauf und macht dann eine Co-Op draus. Und To be honest, ich wünschte, dass Influencer in Marketing in einem Jahr nur noch so funktioniert. Es ist natürlich viel weniger steuerbar, weil wenn du eine Marke bist, die halt nicht authentisch, organisch von einem Creator geliebt wird, hast du ein bisschen Pech gehabt, so. Aber ich finde, das wird noch viel zu selten gemacht. Und das liegt an so unnötigen kleinen Stellschrauben. Das liegt einfach an irgendeiner Person im Brandteam oder oft ist es halt tatsächlich auch so im Data-Bereich eher, der irgendein Social Listening Tool zu teuer war. Oder es liegt daran, dass man kein gutes Community Management hat und das einfach faktisch nicht sieht, wenn man irgendwo verteckt wird oder irgendwo in einem Satz genannt wird und. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt die Art von Creator-Co-ops der Zukunft, wenn man irgendwie mit diesen Aversionen umgehen will, die diese Branche ja auch auslöst in Menschen. Und die wirklich die geilsten Sachen entstehen lassen. Und mein bestes Beispiel ist dafür immer, ich habe, ist jetzt hier sehr personal, aber wir sind ja nur zu zweit.
Absolut.
Ich bin absoluter ASMR-Nerd. I love it. Also nicht so Food ASMR, aber so,
Sounds.
ja,
Ja,
irgendwie so eher so
ich wünschte, ich könnte
Coughing.
es jetzt nachmachen, aber.
Ja, so, wenn du irgendwelche Pinsel oder kleine, whatever.
Ja.
Und eine, so eine ASMR-Creatorin, die ich vor ein paar Jahren mal geguckt habe, die hat irgendwann angefangen, halt mit so Make-up-Brushes und mit Schmuck-Koops zu machen, weil du halt, wenn du den Schmuck hast, ja so,
Ja.
das passiert halt in den Videos. So, die benutzt die Sachen halt eh und hat das halt dann auch eingebunden in ihre Videos. Und man war so, it makes fucking sense. So. Und das würde ich mir wünschen. Also, wenn ich es bold formulieren müsste, wäre es keine Creator-Briefings mehr, sondern nur Love-Brand-Spottings. Bitte.
Geil. Das können wir so unterschreiben und hoffen, dass wir in 2025 mehr davon sehen und auch noch viel, viel mehr von dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war eine große Freude und ich freue mich, das irgendwann bald zu wiederholen, face to face sowieso, aber sicher auch noch mal im Podcast. Und toll, dass du da warst. Easy, danke.
Danke, dass ich kommen durfte. Tschüss.
Das war das Gespräch mit Isabel. Das war die 100. Folge Influence. Egal, ob das nun eure erste Episode oder die 99. war, ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen. In den Shownotes findet ihr alle Details. Ich entlasse euch einmal voller Dankbarkeit für dieses Format. Es macht mir wirklich unfassbar viel Spaß, auch nach diesen langen Pausen, auch seit 6 Jahren, über die Wirren der Marketingwelt zu quatschen mit krassen und inspirierenden Menschen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal. Und auf die nächsten 100, würde ich sagen, ne? Bye, bye.
Shh.